3, 2, 1.
Und damit herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 130, live von der IM.
Jawollo.
Moin.
Ja, moin. In die Runde.
Wir haben einen Gast.
Hallo.
Ja, heute fangen wir direkt mit Gast an, ne? Ja. Geht ja gar nicht anders.
Sag mal, auf dem Screen da, ne? Ist da in dem M so ein Mauscursor versteckt?
Keine Ahnung, Johannes?
Weißt du aber, weiß ich nicht. Können wir nochmal ranzoomen?
Wir sind heute in Farbe, mit Bild und so allem dabei.
Und wir haben den Uli dabei. Also für mich wird es heute tierisch entspannt, habe ich gerade schon etabliert, weil ihr kennt euch ja gefühlt 150 Jahre, habt wahrscheinlich ganz viele Anekdoten.
Ich überlege gerade.
Schau mir das einfach nur an.
Haben wir Uli uns schon mal mit einer StarCraft-Show, weil du hast doch StarCraft 1 auch ab und zu, dann war das erst mit Giga-Zeiten? Oder?
Erst mit Giga-Zeiten auf jeden Fall,
ja. Ah, ich dachte, dann vielleicht warst du schon mal vorher irgendwie mit StarCraft 1 am Casten, wo wir uns über den Weg gelaufen sind.
Nee, ich glaube nicht. Ah,
ja. Wenn dich jemand nicht kennt, möchte dich einmal vorstellen.
Ja, also ich bin Uli, offiziell Ulrich Schulze, mich nennt keiner Ulrich, aber das ist mein Name. Arbeite bei mittlerweile ESL Faceit Group als SVP Game Ecosystems. Wir haben so unsere Sachen um die verschiedenen Spiele rumstrukturiert, für die wir Turniere machen. Und meine Verantwortung sind da Counter-Strike, Dota und der eSports World Cup im Moment. Mache ich schon relativ lange, seit 2006. Und IEM Cologne gehört halt zu den Produkten, die dann irgendwie in die Verantwortung von mir oder meinem Team fallen.
Übrigens der Flying DJ, ne?
Genau, noch dazu das wollte ich gerne besser verstehen. Aber der World Cup läuft ja gerade noch. Das heißt, ihr habt ja jetzt erst nächstes Wochenende ist ja Finale. Wie stressig ist der Spagat für dich dann jetzt hier mit der IEM und dem World Cup?
Ja, es geht. Ich bin gestern Morgen aus Riad gelandet und jetzt halt hier fürs Wochenende. Also klar, diesen Sommer sind wir ein bisschen Aufmerksamkeit geteilt. Wir haben natürlich super Teams, die das auch machen können. Also hier, dieses Event würde wunderbar funktionieren ohne mich. Ich muss also hier nicht sein. Wir haben ein tolles Team. Wir machen das ja auch schon sehr lange, 10. Edition jetzt. Und deswegen bin ich hier, aber hauptsächlich, um Dinge zu machen, die nicht mit dem Event selber zu tun haben, weil das würde super funktionieren und dafür müsste ich gar nicht hier sein. Und deswegen klappt es auch perfekt mit den beiden Sachen
parallel. Hauptsächlich wegen dem Podcast gekommen, habe ich so gehört.
Habe ich auch gehört.
Unter anderem, genau.
Aus Riad eingeflogen, kamen unsere Gäste.
Auf nicht unsere Kosten.
So, ich will aber ganz kurz die Lanze brechen, jetzt an dich dann quasi stellvertretend. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja.
Wir wurden hier wieder massiv, glaube ich, gepampert mit Location. Wir haben eine Dusche. Wir haben alles hier in diesem Raum.
Ja, direkt ein Toiletten- Duschenbereich.
Aber also kein Witz. Wir sind super froh, dass das geklappt hat, dass wir wieder hier sein dürfen und dass wir hier auch wieder so ein Setup bekommen haben. Das ist schon sehr cool.
Absolut. Ja, also da auch ganz, ganz großen Dank an Sarah, die das immer mit organisiert, also vor allen Dingen organisiert. Ich glaube, 70 E-Mails mit Johannes hin und her geschrieben. Zum Glück mussten wir das nicht sehen, aber am Ende klappt es immer. Das ist immer mega geil. Cool, dass ihr euch da auch so viel Energie und Zeit investiert.
Ich glaube, das ist ja auch für uns super und man sieht es gar nicht so sehr. Es ist ja ein bisschen ein Business-Podcast hier, dass hier natürlich ein Turnier stattfindet, aber mittlerweile auch sehr, sehr viele Leute das einfach als Plattform nutzen für verschiedenste Dinge. Ich meine, jetzt ist hier ein Podcast, ganz viele Leute haben hier eine Loge gemietet, machen dort ihr Business. Also das ist ja das, was wirklich auch toll ist, dass das über Jahre zu wirklich einem Treffpunkt geworden ist, wo alle so aus dem E-Sport-Bereich hinkommen. Und das nicht nur das Turnier selbst ist und ist natürlich wichtig, sondern auch ganz viele Möglichkeiten gibt halt darüber hinaus, über andere Spiele, über andere Business-Seiten vom E-Sport zu reden.
Das finde ich hier aber auch immer ganz krass. Also ich hatte das mit Katowice eine ganze Zeit. Das finde ich, es fühlt sich schon so ein bisschen an wie zurückgegangen. Aber ich finde, hier in Köln kannst du ja auch nicht einmal über die Gänge laufen, ohne irgendwie in 12 Leute zu rennen, die du kennst. So, das ist mit Terminen immer schwierig, ne? Weil du musst wirklich den Tunnelblick anmachen, einfach durchlaufen und darfst gar nicht zu lange stehen bleiben.
Spannend, aber weil du sagst, das ist ja wie so ein Treffpunkt-Happening, fühle ich ganz genauso und du hast auch vollkommen recht, IEM hat sich das ein bisschen gewandelt, aber Köln ist halt immer noch Hardcore. Ich mache mir so gut wie keine Termine hier an diesem Freitag, weil ich genau weiß, in Crack reingelaufen, in Banks reingelaufen. Also ich bin noch nicht mal angekommen, dann sind mir schon die ersten zwei Leute wirklich reingelaufen. Und immer, wenn ich durch diese Gänge gehe, wo die Logen sind und dann zu diesem B2B-Bereich, keine 10 Meter und immer sagst du jemandem Hallo und dann organisiert man da halt irgendwie nochmal was.
Ich laufe auch mittlerweile immer in Banks. Du hast mir ein Bild geschickt, wo du stehst, da habe ich noch am Sakko erkannt. Ich war auch in Riad, einfach zu einer völlig bescheuerten Zeit vor Ort. Und lauf ihn. Also er ist ja auch, Collex-Fan tatsächlich. Das ist gut für uns.
Ja, Wahrheit.
Aber ich lauf auch echt einfach immer in Banks mittlerweile. Das ist immer schön.
Und das Spannende ist ja, das haben wir auch nie so geplant. Wir haben ja nie gesagt, hey, wir wollen das hier zum Treffpunkt für alle E-Sport-Business-Welt auch machen lassen, sondern hauptsächlich wollten wir hier ein großes Event bauen. Und drumherum ist dann halt das entstanden, weil man weiß, okay, hier, also es ist natürlich auch schön, ich Katowice ist auch nett und so, aber wir sind ja immer im Januar und Februar dort. Das ist natürlich weniger schön, als im Sommer in Köln zu sein. Ja. Das verstehe ich schon, dass man dann vielleicht dann eher hier ist.
Und ich feiere es so sehr. Ich bin hier mit dem Auto zum Experian gefahren, bin mit der Bahn 2 Stationen rüber nach Deutz und währenddessen die Leute schon mit dem Bierchen in der Hand, ja. Klick auf, anstoßen, einer Maus-Trikot, andere Face-Trikot. Und ich denke mir, ja, geil, ist einfach richtig Kultur.
Ja, absolut. Also das ist schon auch das, was wir uns ja eigentlich immer gewünscht haben, dass man durch die Stadt läuft und man merkt, hier ist irgendwas. Ja. Und ich sehe da auch immer die Gruppen und die haben teilweise nicht mal was an. Ich weiß, sind junge Männer und so. Ich weiß, wo die hinwollen dann. Ja, also das ist schon super cool.
Ja, und Maus jetzt hier, ne, auf der Bühne, heute gegen G2, habe ich, glaube ich, so im Kopf.
Ja.
Also Maussports in der Arena hier ist schon richtig geil. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf.
Darf ich noch ein heißes Thema, was heiß war vor ein paar Tagen, ansprechen? Ich weiß nicht, ob du da überhaupt was von weißt. Ich habe auch nicht weiter verfolgt. So tief bin ich nicht drin. Mir wurde zugetragen, dass es ein kleines Problem mit einem der Spieler gab, der 17 ist von Maus. Und das Spiel war so spät angesetzt, dass der eigentlich nur bis 23 Uhr spielen darf. Ist das irgendwie gelöst?
Ja, also ich glaube, es gab es ja bei der EM auch. Ne? Die Spanier hatten auch einen 17-Jährigen und da gibt es dann, theoretisch gibt es ja Arbeitszeitvorschriften. Das ist am Ende die Aufgabe des Teams. Also da wollen wir uns auch gar nicht einmischen. Ich gehe mal davon aus, dass die so von der Zeit, müssen halt schnell gewinnen. Schaffen sie ja eigentlich, sind ja gut genug dafür.
Da sind aber auch Probleme, die du vielleicht am Anfang gar nicht auf dem Schirm hast. Ne? Dann kommt dann kommt das deutsche Arbeitsschutzgesetz um die Ecke und was auch immer dafür zuständig ist.
Dann hast du irgendwie einen Spieler aus sonst wo, ne? Der ist,
okay. Genau, in Spanien hat ja die haben den ja auch nicht ausgewechselt dann. Also das dann immer so, ich will jetzt nicht sagen, also Arbeitsschutzgesetz ist wichtig, keine Frage.
Ja.
Aber es ist natürlich immer so Spezialfall, wo man denkt, okay, war das jetzt die Intention dahinter?
Ja, wahrscheinlich nicht. Ich denke auch nicht. Ja. Lass uns über dich vor allen Dingen erstmal nochmal sprechen und deinen Werdegang. Du hast das gerade mal so im Nebensatz gesagt, ja, schon seit 20 Jahren dabei. Was hat dich in den E-Sport gebracht und wann bist du so richtig eingestiegen?
Also ich habe gespielt habe ich immer schon viel. Mein Vater hat bei IBM gearbeitet, es gab eigentlich immer viel PCs und so zu Hause, nicht so sehr Konsolen, aber PCs waren schon immer 286er und so, das heißt, habe da viel gespielt, auch während meiner Schulzeit, das war so Ende der 90er, Anfang 2000, da Half-Life, Starcraft Brood War habe ich viel gespielt.
Gute Entscheidung.
Irgendwann hat dann einer meiner engen Freunde, mit dem ich auch bis heute noch befreundet bin, hat dann mal so einen Mod mitgebracht, der hieß Counter-Strike, der war da in der Beta und das sah irgendwie ganz cool aus. Und dann gab es da LAN-Partys, die wir gemacht haben, da wurde dann bei uns in der Gegend ein Kindergarten fürs Wochenende, die waren ja leer quasi, dann haben wir halt die LAN gemacht dann immer und da wurde super viel Counter-Strike gespielt. Also ich habe echt viel Counter-Strike gespielt, nie gut, muss ich sagen. Ich meine, Dennis, du warst ja ein guter Spieler, war ich nie, würde ich auch nie beanspruchen. Ich habe das immer gern gemacht und es hat mir Spaß gemacht, aber auf jeden Fall nicht gut. Und war so eigentlich relativ nah dran. Hab das dann so über die Abi-Zeit, ehrlich gesagt, ein bisschen verloren. Hatte dann eher andere Sachen, bin dann zum Studium umgezogen und hab's also ehrlich auch nicht ernsthaft verfolgt, außer dass ich natürlich so, damals war ja in der GameStar zum Beispiel, gab's immer so eine Beilage, die hatten dann noch eine GameStar-Liga. Ja. Da konnte man auf der CD, konnte man sich anschauen, wie irgendwie, ich habe den Namen vergessen, Shotgun Brothers oder so ähnlich gespielt haben und dann da kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man auf einer CD irgendeine Aufnahme von einem Counter-Strike-Spiel.
Ich erinnere mich.
Aber das fand ich schon cool und habe auch gedacht, ja, das fand ich spannend, weil ich wusste ja auch genau, warum das gut war und so der Kern-E-Sport-Gedanke war da schon angelegt. Und während meines Studiums habe ich dann irgendwann.
Was hast du studiert am Anfang?
Ich habe Lehramt studiert.
Ach, stimmt.
Genau, und war auch, bin davon fest ausgegangen. Ich studiere Lehramt und werde Lehrer. So, das hätte ich mir auch gut vorstellen können.
Was hättest du unterrichtet?
Mathe und Englisch.
Boah. Mathe wäre ich safe sicher gewesen.
Mathe war brutal auf jeden Fall. Also es war eine harte Erfahrung sozusagen, die 4 Semester, die ich da gemacht habe. Ich habe dann auch die Prüfung bestanden, nicht besonders gut, aber 50% sind durchgefallen. Also das war dann schon eine Leistung. Und während dieses Studiums habe ich ja zum Beispiel gemerkt, dass mein gesprochenes Englisch damals sehr schlecht war. Also man hatte Englisch in der Schule, aber keine Ahnung, wie es bei euch war. So, man wusste danach, wie die Sprache funktioniert, aber hat auch nicht viel echte Konversation gemacht. Und da habe ich festgestellt, also gut ist das aber gar nicht. Und habe zu der Zeit angefangen, Enemy Territory zu spielen. Das war so ein Mod für Return to Castle Wolfenstein. Weiß man heute wahrscheinlich gar nicht, aber jeder, der Overwatch spielt, der spielt dieses Prinzip, Stopwatch. Man setzt eine Zeit und versucht die zu schlagen und dann gibt es Klassen und es war ein Zweites Weltkriegsszenario mit einem Medic und einem Soldier und also ganz, war super. Quake Engine natürlich, du konntest auch Strafe jumpen und so. War ein cooles Spiel, gab es eine kleine Community und aber auch eine relativ aktive Shoutcast-Szene darum. Und der Stuart Saw, der mittlerweile CEO bei RTS ist, der war damals halt Kommentator und hat das gemacht. Und ich wollte so mein gesprochenes Englisch verbessern und habe damals mit einem Shoutcast-Server wo dann so, ich glaube, 200 war irgendwie das Limit, ja, und dann brauchte man einen zweiten Server und so, also ganz wild noch. Und dann hat man immer getimed, also gab es da so einen Starttimer und im Shoutcast hast du das getimed, damit die Leute den Shoutcast stoppen können. Und dann parallel zu dem ETTV, also man konnte über das Spiel tatsächlich das verfolgen, das anschauen konnten. Und das habe ich ein bisschen gemacht, auf Englisch halt. Und irgendwann ist der Stuart zum Studium dann gegangen und ist inaktiv geworden. Und ich meine, als Non-Native-Speaker war ich jetzt nicht der Prime-Candidate, da irgendwie die Rolle zu übernehmen, aber da war halt diese Lücke da. Und dann konnte ich halt mehr machen zu dem Zeitpunkt und gab auch nicht den gleichen Wettbewerb. Also heute würde ich ja nirgendwo als Kommentator mehr durchgehen, ist ja auch voll okay, aber damals war es halt noch viel kleiner, die Szene. Und dann habe ich das relativ viel gemacht und dann gab es auch so ein paar LANs, bei denen wir waren, es war eine coole kleine Gemeinschaft. Und damals, ich meine, Dennis, du hast ja bei Giga gearbeitet, es gab, ich weiß nicht mehr, wie der Samstag hieß genau, aber so E-Sport-Samstag gab es bei Giga E-Sports damals. Gerade von Turtle Entertainment, der ESL-Mutterfirma übernommen und dann halt viel E-Sports reingebracht und da war Samstag eine 2-Stunden-Show, wo man so nicht Counter-Strike, nicht Warcraft 3, halt nicht die großen Spiele, die damals waren, gezeigt hat. Und die haben eine Show zu Enemy Territory gemacht. Und ich hatte halt damals einen Namen in der Szene, wurde da vorgeschlagen und dann rief mich, ich glaube, der Tobi hat mich sogar angerufen. Tobias Grieser, der auch mittlerweile hier noch bei EFG viel TV Leitung übernommen hat. Und der hat mich angerufen, hat gesagt, so, willst du da nicht kommen? Und ich habe gedacht, so, oh ja, okay, ist schon, ich war in Dresden zum Studium, muss nach Köln und so, aber war auch alles okay, hab dann in einem Hotel übernachtet und die billigste Bahnkarte, weil so viel.
Ich wollte gerade sagen, das wurde ja alles schon bezahlt?
Ja, so, also das billigste, glaube ich. Ich bin doch, glaube ich, über Nacht zurück, damit ich die 2 Übernachtungen oder so. Also war ganz, ich habe auch, bin auch dem Geld eine Weile hinterhergelaufen, muss ich sagen.
Ich bin nicht überrascht, war bei mir genauso früher.
Also war für mich als Student auch nicht so einfach, da war eben, ich war nicht viel Geld, aber halt als Student waren meine Mittel begrenzt und bin da hingefahren und die Show war cool und Nick Adams war der Host und damals war halt so mitten in der Giga 2 Planungsphase. Also ja. Giga 2, für die, die es nicht wissen, war eSports TV, so ein IP-TV-Sender, der gelauncht wurde, Pay-Per-View, also man musste zahlen und das war 2006 und war so ein großes Projekt und die hatten sich auf die Fahnen geschrieben, klar, sie machen viel Content und machen aber eigentlich allen Content auch zweisprachig. Und haben halt jemanden gesucht, der das machen will. Und Nick hat mich gefragt und ich habe gesagt, ja, nee, ich studiere in Dresden Lehramt und so, ist nichts für mich. Kam dann nach Hause und habe dann schon drüber nachgedacht, so, naja, okay, das, Lehramt kann man zum einen ja immer noch fertig machen, ob du da jetzt 5 oder 10 Jahre länger brauchst, ist eigentlich fast egal. Da gibt es irgendwie keinen Vorteil. Plus, wenn es nicht klappt oder das doof ist, dann mache ich das halt weiter und habe eine coole Erfahrung gehabt und ich kann ja auch in Köln weiter Lehramt studieren, das wäre gegangen, das ist ja überall gleich in Deutschland das Studium. Und habe mich dann also entschieden, das zu machen und habe dann im August 2006, also 6.6.2006 Giga 2 gelauncht und im August bin ich dann dazugekommen. Dennis und Team, also gab es so ein kleines Team, Dennis und ein paar andere Leute waren schon da, der Flo ja, der für dich auch lange gearbeitet hat jetzt. Christian Wopen, kennt man vielleicht auch noch, mit dem habe ich StarCraft
David moderiert. Stefan.
David Stefan, genau, der mittlerweile sehr erfolgreich ist mit einer Kreativagentur.
David und Martin. Ja.
Und da kamen dann noch 3 Leute dazu. Einer ist Maxi Schettenbauer, kennt bestimmt Leute, weil der mittlerweile relativ erfolgreicher Comedian ist.
In seiner Zielgruppe sehr bekannt, würde ich sagen.
Absolut, der füllt die Hallen in Deutschland, also auch cool. Und der war damals, mit dem hatte ich auch eine WG dann, wir hatten uns zusammen eine Wohnung gesucht. Und Daniel Akularius, der war so unser FIFA-Experte. Und wir kamen dann im August hin und haben dann da angefangen zu arbeiten. Bei Giga mussten unsere Tische noch aufbauen am ersten Tag und so.
Philly Klocko, wann kam der? Kam der später?
Ich glaube, der kam später. Ne?
Genau. Der kam später, ja.
Also, ja genau, so habe ich angefangen. Das ist mal die eher breite Geschichte zum Anfang. Und dann war natürlich, haben wir Giga 2 gemacht. Es gab IPTV und da gab es Server-Limits und da haben nur ein paar hundert Leute zugeschaut. Natürlich mussten auch alle zahlen und das war ja irgendwie schwierig, da eine relevante Community aufzubauen. Aber wir haben viele Sachen gemacht, die cool waren. Also gab es, weiß ich, Code 5, Finals WCG in Monster haben wir, glaube ich, gemacht.
Code 5 habe ich übrigens gespielt. Ich bin als Moderator, Caster hin.
Ja, in Bozen war das,
in Bozen. Ja. Und dann, ich war gerade erst inaktiv in Warcraft 3 und dann habe ich Sven angerufen, unseren alten Chef Hoffmann, Grüße gehen raus, habe gesagt, sag mal Sven, ich habe jetzt hier überhaupt gerade realisiert, hier gibt es ja so ein Turnier, da kann man, glaube ich, ein paar tausend Euro gewinnen. Viel wichtiger, man kriegt ein Ticket für die Finals in China. Wenn ich jetzt hier mitspiele, das Line-Up ist richtig scheiße. Ich glaube, ich habe noch eine Chance. Und dann, ich hatte gar nicht mehr aktiv gespielt, habe das Ding gewonnen.
Ja. Das war ganz geil. Also es waren super wilde Zeiten, wo wir einfach so die Sachen, also ist dann auch sind wir mit dem Neunsitzer dann hingefahren und in irgendwelchen Jugendherbergen übernachtet, SHG Open in In Kopenhagen erinnere ich mich dran. Also ja, aber dann fing es halt langsam an, auch so mit größeren Sachen. Wir haben das erste IEM gemacht im CCH in Hamburg, waren dann in Paris noch, in Moskau. Das war, warst du auch mit, ne?
Nee, in Moskau war ich leider nicht dabei, war Marc und Jan.
Stimmt, Moskau hat ja der Sebastian dann noch kommentiert, weil du nicht dabei hast.
Genau, und übrigens, eine Bozen-Sache, super random, aber eine kleine Anekdote. Ich konnte mich nicht erinnern, vorher schon mal in einem Land gewesen sein oder an einem Ort, wo wir mit dem Auto gefahren sind durch die Stadt und ich habe die Hand rausgestreckt und es war so heiß an einem Tag in Bozen, dass mir wirklich die Hand gefühlt oder der Arm gebrannt hat von der Hitze draußen, einfach trotz frischem Wind. Das ist so ein Gedanke, der mir einfach im Kopf bis heute geblieben ist. Also,
ja, und Moskau war genau andersrum, da waren dann minus 25 Grad und das war auch, wir konnten da gar nicht livestreamen, wir haben dann alles getaped und nachher ausgestrahlt, also wilde Zeiten, aber klar, nach und nach ist das dann immer größer geworden und da war ich dann, also Giga 2 wurde ja relativ schnell eingestellt, wenn man ehrlich ist, nach einem Jahr.
War das nur ein Jahr?
Genau, also es fühlt sich viel länger an, aber es war ein Jahr und dann waren wir, so Mai 2007 haben sie uns, glaube ich, gesagt, Turtles zieht sich da zurück und wir machen jetzt ESL-TV. Und der Großteil des Teams, also wir wurden jetzt ja nicht vor die Tür gesetzt, sondern hieß eigentlich, der Großteil des Teams geht jetzt zu Turtle und macht dort ESL-TV. Haben wir Ähnliches gemacht dann, nicht mehr Pay-TV oder war ein bisschen anders. Dann gab es noch also Octoshape und irgendwelche
Genau, mit Plugin runterladen, das war alles noch ein bisschen
Peer-to-Peer-Streaming, so kann sich heute keiner mehr vorstellen, dass man selber noch den Stream mitverteilt hat, weil Bandbreite so teuer war. Ja. Naja, und das haben wir gemacht und das war auch cool. Und ich habe aber 2008 war das, glaube ich, da haben wir dann viel, IEM ging dann um die Welt, wir waren in Seoul, Montreal, Dubai und so, war cool. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt dann festgestellt, ich habe das Gefühl, ich komme nicht mehr so richtig weiter im Unternehmen. Nicht, weil ich Karriere machen wollte, sondern weil wir einfach eine wilde Truppe waren von Leuten, die auch die meisten nicht wirklich eine Ausbildung hatten und ich eigentlich so mehr in den Business-Teil einsteigen wollte, aber gemerkt habe, okay, das kann mir keiner so richtig beibringen. Also gab es so eine Handvoll von Leuten, der Ralf hat ja zum Beispiel eine ordentliche Ausbildung gehabt, aber alle anderen jetzt nicht. Und eigentlich muss ich was anderes machen und ich wollte auch schon ein Studium abschließen. Also ich wollte zumindest was in der Hand haben, wo ich dann später sagen kann, naja, das habe ich mal gemacht, das weiß ich nicht, ob ich heute noch so drüber nachdenken würde, aber war damals wichtig. Meine Eltern haben natürlich von Anfang an die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Warum, was macht ihr da in Köln und warum macht ihr nicht das Lehramt zu Ende und so. Aber da habe ich dann relativ kurz entschlossen, hatte ich mich, dann mein Vater war bei IBM, mich für so ein duales Studium bei IBM beworben, einfach so heraus. Und habe dann irgendwie 2 Tage, bevor die Bewerbungsfrist geendet hat, hatte mich in Berlin beworben. Die haben dann gesagt, willst du auch nach Stuttgart? Und ich kannte Stuttgart nicht, aber dann gedacht, naja, okay, wenn es sein muss, dann auch Stuttgart weiter zur Bewerbung und wurde angenommen. Habe dann gesagt, okay, das mache ich und bin dann sozusagen Mitte 2009 rausgegangen und war dann auch ein Jahr raus erstmal, habe so Studium gemacht, es war auch relativ fordernd und natürlich nochmal eine andere Erfahrung und bin dann eigentlich so mit dem StarCraft 2 Release 2010 hat es mich wieder gepackt, weil zum einen das Spiel cool war, ich hatte StarCraft Bootbauer viel gespielt. Und zum anderen ich dann auch wieder so den Einstieg gefunden habe, dabei zu sein und bin dann bei Readmore eingestiegen. Readmore ist so eine deutsche Coverage-Seite, gab es gerade in dem PwC war es, glaube ich, Report relativ umfangreich dazu, war eigentlich die tonangebende Seite in Deutschland damals, viel Coverage und habe da ein paar Sachen gemacht, bin da ein bisschen rumgereist und habe eigentlich so mein Interesse behalten. Als ich mit dem Studium fertig war, hatte ich dann überlegt, bei IBM zu bleiben, hatte da auch so eine Rolle im Bereich Cyber Security und Serious Games, also Gaming so als Komponente. Heute Hype-Thema, gibt so viele Firmen, die da Millionen geraced haben mit dem Thema, weil sie alle wissen, der Schwachpunkt Cyber Security ist der Mensch natürlich. Und hatte damals auch eine Rolle, aber es passte nicht. Es war halt ein großer IBM, 500.000 Leute global und so. Und hier ist die Schablone und da musst du halt als Student durch. Und bin dann zurückgegangen zu Turtle.
Lass mal kurz hier ganz kurz einmal stoppen. Du hast International Business Administration studiert.
Genau.
Das heißt BWL, also klassischer BWL-Studiengang. Jetzt hast du ja gesagt, ne, du hast es dann gemacht, weil du was haben wolltest und du weißt nicht, ob du heute noch ähnlich denken würdest. Jetzt haben wir eine 50-50-Chance, dass wir eine Lanze brechen oder nicht. Würdest du aber heute sagen, das hat dir auch extrem viel gebracht und dich auch wirklich dann für den Beruf fit gemacht?
Hundertprozentig. Also das Studium war super. Da man reißt natürlich viele Sachen nur an. Aber ich kann ganz viele Sachen, wir hatten ein Semester Arbeitsrecht. So, wenn später Fälle kamen, wo es um Kündigungen, um ähnliche Arbeitsrechtsthemen ging, da wusste ich halt manche Sachen schon. Da, also auch in meiner Rolle als Manager hatte ich dann Sachen gelernt, die ich wissen konnte. Ich habe viel über Finance gelernt. Ich wusste, was ein Deckungsbeitrag ist. Wusste, was Gemeinkosten sind und so. Also diese Sachen sind super wichtig. Ich glaube, ist ja mal verschrien so, wer braucht BWL und so. Aber ich habe in ganz vielen Bereichen gemerkt, es ist super, dass ich da mal reingeschaut habe. Das wird jetzt nicht für jeden so sein, aber mir hat es einfach wahnsinnig viel geholfen, weil ich ja auch schon Berufserfahrung hatte. Das heißt, ich konnte bei ganz vielen Sachen eine Verknüpfung. Und ich erinnere mich an eine Herstellung, eine Szene erinnere ich mich, ich hatte eine Arbeitsrechtsvorlesung. Und dann ging es darum, warum werden Kündigungen immer am Ende des Monats zugestellt? Und meine Kommilitonen waren Leute, die aus der Schule direkt kamen. Und die hatten ja Ideen, ja, das muss so sein. Dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, naja, damit die Leute so spät wie möglich aufhören zu arbeiten. Ja. Weil ich das einfach kannte aus der Praxis. Und das ist ja nicht schön, aber so hatte ich ganz viele Punkte, wo ich das verknüpfen konnte. Und also mir hat super viel gebracht. Vor allem hat es mir auch viel gebracht, weil ich halt ein duales Studium gemacht habe und einfach kennengelernt habe, wie so ein Konzern funktioniert. Der halt einfach ganz anders ist als ein kleines Unternehmen. $20 Earnings per Share, weiß ich noch, war das Ziel. Das war für mich natürlich wenig greifbar. Was soll das heißen? Aber so hat der Konzern funktioniert. War börsennotiert und 400.000 Leute und mal ein kleines Rädchen, während man natürlich in einem kleinen Unternehmen ganz anders auch gegenüber der Geschäftsführung sichtbar.
Was mich auch noch als Folgefrage darauf interessieren würde, ist, glaubst du, dass dein Weggang, das Studium dual, dir eine bessere Möglichkeit für deinen Wiedereintritt bei der ESL damals gegeben hat, dass du in eine bessere Position kommen konntest, weil du halt ein anderes Skillset mitgebracht hast und vielleicht eine andere Confidence auch, wie du dich selber jetzt einschätzt und was du jetzt auch möchtest und auch fordern darfst und kannst?
Absolut. Also ich glaube, das hat echt viel dazu beigetragen. Wir haben ja auch spannende Sachen bei IBM gemacht, wo ich auch nochmal mit Seniorenleuten gearbeitet habe. Ich habe auch wirklich viel, ich hatte einen guten Mentor bei IBM, mit dem habe ich heute noch so losen Kontakt. Und der hat mir eine Sache über Präsentation zum Beispiel beigebracht, die ich heute immer noch verwende, nämlich, dass du einfach das Deck erstmal strukturierst, indem du die Überschriften der ganzen Slides schreibst und danach den Inhalt baust, dass du halt weißt, du hast eine sinnvolle Story, die da durch ist, und dann baust du den Inhalt und nicht den Inhalt zuerst und dann überlegst du dir.
Ich muss gerade so lachen, weil wir haben das genau so, das kam dann im Master noch mal ein bisschen krasser, aber da haben wir es halt auch mitgenommen mit, du baust erst die Headline muss die Slide erklären. Und wenn welcher Content auch immer später in der Slide ist, wenn du wenn jemand keine Zeit hat, nur die Headlines liest, muss er verstehen, was du erzählen willst.
Macht total viel Sinn.
Und ich würde auch immer wieder, und ich finde das so spannend, gerade bei BWL-Studiengängen, dass du halt Leute hast, die den halt natürlich einfach Vollzeit machen. Aber ich habe meinen auch dual gemacht, meinen Bachelor. Und ich hatte dadurch eben auch genau diese Möglichkeit zu sagen, ah, krass, ich verstehe plötzlich irgendwie, warum wir gewisse Entscheidungen getroffen haben oder so. Also für mich war das ein riesen Eye-Opener, weil ich hatte mit dem ganzen Kram voll gar nichts zu tun. Und dann habe ich im Dual, also ich habe das auch nebenher gemacht, habe dann dabei gemerkt, okay, jetzt verstehe ich irgendwie viel mehr. Ja. Ich habe dann den MBA zwar Vollzeit gemacht, aber das war dann eh was anderes. Aber so dieses, der erste Kontakt in Anführungsstrichen mit diesem klassischen BWL-Studiengang hat mir einfach super geholfen, weil ich in einem Unternehmen war. Und ich glaube, ich hätte den auch nicht durchgezogen, wenn das anders wäre. Weil dann ist das einfach zu abstrakt.
Kleine Anekdote, die ich noch geben kann, bevor wir wieder zurück zur ESL kommen, wo du dann wieder angefangen hast. In diesem Fenster, in dieser Gap zwischen IBM und der ESL hatten Uli und ich auch immer mal wieder Austausch. Da hast du dich auch proaktiv, meine ich, bei mir mal gemeldet und gesagt, hey, wenn du mal Hilfe brauchst bei TakeTV, was war genau dieser Startpunkt, Abkapselung offiziell von ESL, zwar noch gearbeitet miteinander, aber nicht mehr als angestellte Person. Und da gab es dann, was Uli dann im Prinzip erarbeitet hat, unseren Slogan, eSports is coming home. Das kommt nämlich vom Uli.
Ach.
Ja, das hat Uli damals vorgeschlagen. Und da war ich
kriegst,
auch
du, kriegst du immer schön Royalties jetzt?
Wenn ja, das noch nicht, aber vielleicht muss ich mal einen Check.
Ich guck mal, was noch auf der Bank ist.
Ja, also ich fand das auch super cool. Also vor allem, weil ich war ja auch relativ frei sozusagen. Ich musste das ja nicht machen, sondern ich habe es einfach gemacht, weil ich es gerne habe. Natürlich darüber auch entdeckt, ich finde das schon cool und will eigentlich in dem Bereich arbeiten. Und fand es natürlich auch toll, dass du was auf die Beine gestellt hast. Also es gab ja auch damals nicht so viele E-Sport-Startups, muss man ehrlich sein. Ja. Und das war schon cool. Also dann, ich erinnere mich auch an die Logo-Diskussion, die wir hatten. Ne? Ist das rot oder blau und so. Und alles war bisher schon blau und dann ist es halt rot geworden.
Ja. Ich wollte gerade sagen, es ist rot.
Ja. Es ist immer noch rot.
Ja. Genau, also war ein anderes Logo damals, ne, das mit dem Kreis und so.
Ja, ja, ja. Da erinnere
ich mich noch lebhaft dran. Ja, und natürlich war die Wohnung auch sau cool. Ne? Ja. Dass er einfach gesagt hat, mach ich in meiner Wohnung. So, ist einfach... Es war vor allem cool, und das ist ja auch ein bisschen das, was, glaube ich, der E-Sport heute sieht, ist, weil damals sind ja alle, sag ich mal, dem Sport hinterhergerannt. Das muss wie Sport sein, es muss so aussehen, muss sich so anfühlen, muss genauso sein. Und du hast ja das gemacht, also eigentlich warst du ja weit vor deiner Zeit, war das so das, was heute auch die Leute als Content cool finden, nämlich wenn jemand zu Hause sitzt und streamt.
Ja.
Wir brauchen kein Studio, wir brauchen kein High Polish. Und ich glaube, das ist ja schon auch in gewissen Teilen das, was der E-Sport mehr erkennen muss. Er sagt, ja, also vielleicht sind wir doch ein bisschen mehr Gaming als Sport in der Hinsicht. Oder vielleicht braucht auch der Sport mal ein bisschen die Akzeptanz. Genau. Macht er ja in vielen Bereichen mit den ganzen Dokus, dass man die Leute halt ein bisschen mehr reinlässt und nicht so.
Darf ich da mal kurz reinhaken?
Oh ja, ich will auch unbedingt reinhaken.
Ja, dann, also ich frage mich halt
ganz
nur.
Ganz aktuell, dann gebe ich ganz kurz zum Sport.
Mach mal.
Okay. Der gute Beamit, der Daniel Jensen. Mhm. Heißt er? Den kennst du ja dann auch. Genau. Alter Readmore war der Mitgründer. Auf jeden Fall war er sehr, ich glaube. Der hatte jetzt eine eigene Agentur gegründet. Der war nämlich bei Sport 5, Director, irgendwas, also auch in einer spannenden Position. Riesen NFL-Fan. Und der hat es ausgegründet, um mehr Storytelling und genau in diese Richtung reinzugehen im Sportbereich.
Ja.
Mit wirklich Top-Leuten ausgegründet. Löwe und Hirsch oder so heißen
die. Ja, genau, hatte ich auch gesehen.
Nee, aber das ist ja vor allem auch so die Story von Generationen jetzt. Ne? Man konsumiert den Content ja auch anders. So kaum jemand, machen schon noch genug, aber ne, nicht mehr alle wollen so 90 Minuten Spiel Fußball sehen. Du willst halt wissen, welches Auto fährt der oder sie. Ne? So, was ist die Trainingsroutine, was ist zum Frühstück? Wo ich aber eigentlich drauf einmal raus wollte, du hast gerade erzählt, ne, so schön mit so einem Bus noch so Events gefahren und das Billigste vom Billigsten.
Liebes Budget.
Und ja, aber auch so bei dir zu Hause, das ist ja alles nicht, weil das damals cool war, sondern weil es einfach nicht anders ging. Aber das ist ja schon das, was es auch einfach weit nach vorne gebracht hat, ne? Weil es einfach sehr, jetzt haben wir auch auf diesem Media-Panel, ne, fällt immer so authentisch und ich mag das Wort eigentlich nicht, weil wenn du was authentisch machst, musst du es nicht sagen, dann machst du es halt einfach. Aber das war ja noch viel, viel roher, viel irgendwie ungeschnittener, ne? Und würdest du heute sagen, das fehlt auch einfach nochmal wieder, dass man, weil jetzt ist ja auch alles immer mega gepolished und man redet über Fernsehen und so, aber so die Sachen, die wirklich gut fliegen manchmal, sind ja schon so diese echten Dinge, ne? So, wo du einfach sagst, okay, das ist vielleicht nicht total geil produziert, aber es ist einfach geiler Content. Fehlt uns das ein bisschen?
Hundertprozentig. Und wir versuchen es ja manchmal auch ein bisschen zurückzubringen. Also so, weiß nicht, wenn wir irgendwie ESL Pro League anschauen und dort versuchen, die Spieler auch ein bisschen näher ranzubringen, dass man, also natürlich sind da Superstars und so, keine Frage, aber die machen halt auch Sachen, die irgendwie doof sind oder über die man sich lustig machen kann oder die sie einfach nahbar machen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir, also ich glaube, es ist schon ein guter Schritt auf dem Weg dahin gegangen. Aber ja, also die Erkenntnis, dass E-Sport und Gaming auch was ist, was halt anders sein kann, die fehlt mir in vielen Bereichen. Also mein größter, was ich am nervigsten finde, sind Awards für E-Sport und für Gaming, weil die sehen aus wie die Oscars alle. Und ich meine, das ist so null Innovation. Also das ist ein völlig anderes Thema und es ist okay, dass beim Oscar alle ein Smoking und ein Kleid tragen müssen, aber wir sind doch Gaming Awards. Warum müssen die genauso aussehen wie alle anderen Awards? Das verstehe ich nicht. Und ich glaube, da könnte man auch Sachen machen, die einfach entspannter sind. Warum müssen die Leute dann Anzug tragen? Also das verstehe ich gar nicht. Die können doch so kommen, wie sie auch sonst auftreten in der Gaming-Branche.
Vielleicht genau das Gegenteil, so casual wie möglich. Ne? Ja. So wie man zu Hause vielleicht auch im Streaming-Setup sitzt. Als
ist halt immer einfacher, das dann einem Sponsor zu verkaufen, wenn es nach einer großen, pompösen Show aussieht. Ähnlich wie, wir haben ja mal diese E-Sport- und Pro-Gaming-Diskussion. Das ist ja irgendwann so, ey, wenn du sagst, es ist E-Sport und es ist Sport und es ist wie Sport, dann kommst du auch anders an Budgets, ne? Dass du sagst, es sind ein paar Gamer im Keller, was ja gar nicht mehr der Fall ist. Aber
ja, die Diskussion hatten wir zwischendrin mal, weil ich gesagt habe, wir kommen ja eigentlich vom Pro-Gaming und nicht vom E-Sport. Und E-Sport ist ja ein Begriff, den haben wir irgendwann etabliert und ich glaube auch wir in Deutschland haben den, glaube ich, maßgeblich mitgepusht. Aber wir waren alle Pro-Gamer damals.
Und das trifft viel besser.
Natürlich, weil das Thema Gaming wieder im Fokus steht und dann kannst du die Story auch besser schreiben mit mehr Entertainment und wir sind nicht nur Core-E-Sport, nämlich Sportgedanke, also natürlich Sport, Competitive, super wichtig. Aber ja, aber es ist schwierig, jetzt wieder zurückzugehen.
Ja.
Nicht unmöglich. Ja.
Aber um vielleicht nochmal den Gedanken zu Ende zu führen mit dem Studium, also ich glaube, wir haben das ja auch häufig, dass Leute sich bei uns melden und die sind Hardcore-E-Sports-Fans, die wollen unbedingt in die Branche. Aber ich würde schon jedem empfehlen, es ist eine große Branche, die natürlich auch in vielen Bereichen Expertise erfordert. Also eine Ausbildung ist auch nie schlecht zu machen und gerade so BWL taucht immer auf. Also alles hat irgendwie ja mit BWL zu tun am Ende, was wir im Bereich E-Sport machen. Insofern würde ich das auch jedem empfehlen, dass immer im Auge zu behalten und nicht alles auf eine Karte zu setzen, sagen, ich will unbedingt in E-Sport und mir ist der Rest völlig egal. Das ist dann, glaube ich, schwierig, irgendwann woanders hinzuwechseln auch noch.
Mein Lieblingsthema ist halt immer, wenn mich Leute fragen, so, hey, kennst du irgendwie einen guten E-Sports-Accountant? Ich denke mir halt so, okay, also du meinst quasi einen Accountant, also du brauchst halt einen Buchhalter, der versteht, wie E-Sports-Gelder gebucht werden, also wie die Zahlungsströme funktionieren. Weil am Ende, und deswegen finde ich, dass wir uns als Industrie vielleicht manchmal ein bisschen zu wichtig nehmen, also in so einem Kontext, weil am Ende ist es BWL. Ich kann dir aber auch sagen, dass ich ja ich habe ja nach meinem Master dann versucht, irgendwie Fuß zu fassen, weil ich mir dachte, ey, ich habe das verfolgt, ich will da mal arbeiten. Das war gar nicht so einfach. Und das ist jetzt irgendwie 10 Jahre her, über 10 Jahre.
Aber andere Zeit.
Ja, genau, aber das war damals schon noch so. Also ich habe mich damals, ich werde das nie vergessen, ne? Ich habe mich auf ein Praktikum beworben bei Riot. Und da haben die mich nach Dublin eingeflogen und ich habe da irgendwie 7 Interviews gehabt. Und dann dachte er, ja, alles geil, aber du hast nicht genug gespielt, ne? Also wir können, das geht leider nicht. So, du hast keine E-Sports-Erfahrung und du hast selber nicht genug gespielt. Ich sage, ja, ich mach grad ein NBA. Ja. Also, und ich wollte meine Thesis da eigentlich schreiben. Und das war so eine Zeit, wo das noch ein Kriterium war, ne? Das ist heute anders. Und ich habe mich ohne Ende beworben, ich habe ohne Ende Absagen kassiert. So, das war damals gar nicht so einfach. Und ich kam halt genau mit diesem, hey, am Ende ist es da auch nur Business und ich mag's aber, also ich interessiere mich dafür und ich habe ein Skillset. Aber es war nicht so einfach, Leute initial davon zu überzeugen.
Chris, hättest du dich bei TakeTV zu dem Zeitpunkt beworben? Wir hatten sehr viele Praktikanten zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Dich hätte ich mit Kusshand genommen.
Ich musste ja eine Masterthesis schreiben über Ingame-Item-Monetarisierung und wie du es machst, sodass Leute Bock haben, deine Items zu kaufen.
Ja, auch das hätten wir bei uns unterbekommen.
Aber lustig sind ja dann Gegenbeispiele auch wie Valve zum Beispiel, die eigentlich gar keine Business-Leute einstellen, die halt nur Developer und Leute, die Gamer sind, am Ende einstellen und trotzdem super funktionieren, weil die dann halt einfach noch ein weiteres Skillset haben, bei dem es gut läuft. Also, ja.
Ja. Ja, Valve ist ja, hast du das Handbuch bestimmt mal gelesen, ne?
Ja, genau.
Das ist ja absurd. Also ich finde, Valve ist einfach nochmal so eine Firma für sich.
Ja.
Also ich weiß auch nicht, wie viele es wirklich gibt, die so funktionieren. Wenn du nicht mit den Leuten unterhältst, da kriegst du auch immer noch mit, naja, du hast halt einfach kein Ego. Also die Leute haben halt irgendwie keine Egos und das funktioniert einfach, ne? Du kriegst von denen nichts mit. So, die sind immer irgendwie überall, aber du weißt es halt nicht und das ist ja einfach eine Gelddruckmaschine.
Ja. Ein paar Sachen sind da gut gelaufen.
Wie du bist, ja. Du bist 2012 dann zurück.
Genau.
Kommst frisch mit dem Studium, neues Skillset, bist dann wieder eingestiegen. Ist jetzt auch schon wieder 12 Jahre her, ne?
Ja, 100. Absolut.
Da ist ja bestimmt was passiert in der Zeit.
Absolut. Genau, also damals, 2012 war ja auch eine interessante Zeit, weil 2008 gab es die Finanzkrise und den E-Sport hat es eigentlich erst danach getroffen. Also jetzt nicht unmittelbar, weil die Budgets waren irgendwie schon geplant und vergeben, aber dann so 2010, 2011 war schwierig. Also du warst ja damals noch, da gab es ja auch ein paar Entlastungsfällen und so.
Genau,
also
das hat eine ganz große von diesen 170, 180 zu 100 ungefähr. Da waren wir dann deutlich kleiner. Da bin ich noch da gewesen. Und da gab es dann auch die Zeit, wo es so finanziell sehr, sehr eng war. Also mit den schwierigen Momenten auch, sage ich mal. Und das war überhaupt der Grund, wieso ich war ja total happy in der Firma, aber es war einer der Gründe, wieso ich dann noch mehr motiviert war zu gehen, weil ich gemerkt habe, ich konnte nicht das Geld ausgeben, was ich verdient habe, wo ich gedacht habe, man könnte noch mehr machen und größer werden. Und mir waren dann so ein bisschen, jeder Euro, der reinkam, wurde für irgendwas anderes genutzt. Und das habe ich auch alles verstanden, aber ich wollte mich selber weiterentwickeln.
Ja.
Und das war 2010.
Ja, ja, genau. Ja, und also das war gerade so, gerade sah man ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Die 2 Punkte, also sagen wir 3 Punkte, die Ausschlag gegeben haben. Zum einen kannte ich natürlich noch viele Leute, die bei der ESL waren damals und denen ich auch vertraut habe. Und so ein Tobi und so, mit denen habe ich immer noch relativ viel Kontakt gehabt. Das heißt, ich wusste, da arbeiten Leute, die auch noch gut sind, mit denen ich gerne arbeiten würde. Ich habe dem Ralf auch sehr vertraut bei solchen Themen und wusste, der bringt das in die richtige Richtung. Und der dritte Punkt, der wahrscheinlich gar nicht so bekannt ist bei allen, es gab damals einen zweiten Geschäftsführer, Heinrich Zettelmeier, der ehemaliger IBMer war. Und mit dem war ich dann essen. Und interessant war halt die Perspektive jemand, der auch bei IBM war zu dem Zeitpunkt. Und für mich war das ja die Option. Und der da hingegangen war und zu verstehen, warum macht er das? Warum findet er das cool? Und die 3 Sachen haben mich dann eigentlich motiviert, das zu machen und zu sagen, okay, ich glaube daran. Also es gab damals, glaube ich, auch genug Leute, die haben gesagt, E-Sport, das wird nie wieder was. Die Budgets kommen nicht zurück und so, keine Chance. Und habe das dann aber gemacht. Und das war ja eine wirklich interessante Zeit, weil ich habe im Oktober 2012 bin ich wieder eingestiegen und im Januar 2013 haben wir das erste Mal Katowice gemacht. Das war ja, also da hatte ich nichts mit zu tun mit der Planung. Das war ja der Michau, der das gemacht hat und wo wir auch wirklich, also das war ein Sprung ins kalte Wasser, also ein bisschen, wir machen da ein Event mitten im Januar. Okay, League of Legends, ja, war damals noch nicht so groß wie heute, aber schon ein Titel, der gezogen hat. Und wir lassen da mal Leute kommen. Und wir waren natürlich extrem unsicher, wie es funktionieren würde, deswegen hat es auch nichts gekostet, sondern freier Eintritt. Und heute ist es ja anders. Wenn wir Köln machen, wir haben 10 Jahre Erfahrungsdaten hier und wissen ungefähr, wie die Leute Tickets kaufen und wann sie kaufen und so weiter. Aber damals war halt null. Also hatte noch niemand was in der Größenordnung gemacht. Maximal sowas in Korea hat es gegeben. Aber Spodek fasst ja über 10.000 Leute. Das war total neu. Und dann haben wir das gemacht. Und mitten im Januar, es war wahnsinnig kalt und so. Aber die Hütte war voll. Und das war eigentlich so der erste Punkt, da habe ich gedacht, okay, das kann funktionieren. Wir können in die Arenen gehen. Und das Lustige war, dass ich damals im Einstellungsgespräch bei Giga 2, da hatte mich Stefan Borg, kennst du ja wahrscheinlich auch noch.
Natürlich.
Der hatte mich gefragt, wann siehst du denn E-Sport in Stadien? Und ich habe gesagt, 2006, in 5 Jahren. Und es hat nicht ganz geklappt, aber ein bisschen später hat es ja funktioniert. Insofern, das war eigentlich das, was alle ja immer wollten. Und Katowice war einfach so die Bestätigung, ja, das kann funktionieren. Ist noch kein Business, aber wir kriegen da 10.000 Leute hin. Wir müssen nicht auf eine Cebit gehen und wir müssen vielleicht nicht auf eine Gamescom gehen dafür, sondern wir kriegen die nur für E-Sport zu einem Event.
Gibt es noch diese Jan-Philipp Reining, ich weiß nicht, ob du die überhaupt kennst, da gab es auch irgendeine Awards oder so, und dann war Jan, weiß gar nicht, welche Veranstaltung, Cebit oder sowas, und dann hat er dann gesagt, hier so à la I have a dream mäßig, dass wir irgendwann im Stadion sind.
Ja.
Und das kam von Jan-Philipp Reining, also The Fly, einer der Gründer. Und diesen Moment, ich weiß nicht, ob es den auf Kamera gibt, das wäre aber eigentlich für Storytelling auch ESL-mäßig, weil der hat das sehr früh gecallt, dass das der Traum ist, den wir haben, und er sieht das in x Jahren, und ich glaube, es war so ähnlicher Zeitraum, wie du ihn gegessen hast. Er war relativ nah dran auch. Das ist eigentlich eine gute Story, glaube ich.
Ja, also da können wir eine eigene Podcast-Folge dazu machen, wie viel von E-Sports-Geschichte verloren ist, die es nicht mehr gibt, weil die Webseite gelöscht ist, weil der Content irgendwo ist. Das ist wirklich
wahnsinnig schade.
Also wir wissen es alle, die Teil davon waren, die es mal gehört haben, erlebt haben, aber es gibt kein Readmore mehr. Godfrag ist komplett gelöscht. Es sind ganz viele Videos verschwunden, die es damals gab. Also das ist schon schade. Also da, wo man heute sagt, so, ich finde es ja immer spannend, wenn ich mir The Last Dance anschaue und denke, wie viel haben die bitte in den 80ern schon gefilmt und irgendwo abgelegt, dass sie dann in so einer Doku irgendwie 30 Jahre später bei Netflix verwenden konnten. Das gibt es im E-Sport nicht.
Ja,
also vielleicht so 1-2 Clips, aber so in der Breite einfach nicht. Also das ist schade, dass das nicht möglich sein wird in der gleichen Art.
Ja, das habe ich mir schon ganz oft gedacht, wie viel Content wir nicht mehr haben.
Wer weiß, wo das noch liegt, ne? Vielleicht liegt es noch irgendwo auf irgendwelchen Platten oder so.
Ja,
ne?
Selbst so alte Giga-Sachen teilweise gab es dann nicht mehr. Da haben irgendwelche Leute per Häuser oder so, hatten die auf einmal noch irgendwo bei sich rumliegen, haben es auf YouTube hochgeladen oder so. Aber das sind ja, wir reden ja von noch älteren Sachen.
Also ich habe so ein paar Interviewclips habe ich noch bei mir auf Festplatten, so von dir zum Beispiel, wo du auf der WCG warst, so Leute interviewt hast. Ja, kann ich dir mal schicken.
Ah ja, unbedingt. Der Basti hat mir nämlich auch schon mal ein paar Sachen geschickt. Ja. Geil. Der hat heute übrigens Geburtstag.
Genau, den müssen wir noch, zu dem können wir noch kommen am Ende, aber genau.
Erst am Ende.
Nehme ich als nächsten Gast, ja. Ich glaube, das hat ja einen Vorschlag. Okay. Ja, der ist ja einer, der gerne im Hintergrund ist.
Aber, ja, sowas von.
2013 genau, haben wir Katowice gemacht und da ging das so los. Ich habe dann damals noch so kleinere Sachen verantwortet. Wir haben gerade angefangen, Dota zu machen. Da war ja auch 2011, war glaube ich, das erste TI. 1 Million war ja auch völlig wild.
Absolut.
Sowas zu machen auf der Gamescom dann mit so einer abgefahrenen Bühne, so mit 4 Ecken und die Teams saßen, glaube ich, oben irgendwo. Also war ganz abgefahren. Und habe damals Dota 2, EMS 1 hieß das damals, oder ESL Major Series, glaube ich, und Counter-Strike GO, das war 2012 released, furchtbares Spiel damals. Keiner hat es gemocht, alle wollten bei Source oder 1.6 bleiben.
Das war traurig.
Und das haben wir damals gemacht und ging dann so langsam los, aber nicht wirklich massiv. Und 2014 war ja Fußball-WM, glaube ich. Und ein paar Monate vorher hatte sich die Commerzbank Arena damals noch, jetzt mittlerweile Deutsche Bank Park, glaube ich, in Frankfurt gemeldet und hat gesagt, sie bauen da 500 Quadratmeter Leinwand auf. Und der Geschäftsführer, der war generell relativ, so wie hier auch der Stefan Löcher von der Arena, immer interessiert an anderem Content, nicht nur, sag ich mal, den Sport. Und hat gesagt, naja, wir machen das, aber Public Viewing ist ja nur für ein paar Spiele. Und zwischendurch ist eigentlich frei. Wir wissen, wann die deutschen Spieler in der Gruppenphase sind und haben jetzt diese Leinwand, was machen wir damit? Und hatte gesehen, dass wir halt so Sachen wie Katowice gemacht haben. Und hat sich dann bei uns gemeldet und hat gesagt, wollt ihr nicht E-Sport machen in der Commerzbank Arena in Frankfurt? Haben wir gesagt, boah, okay, das ist jetzt natürlich schon eine relativ große Nummer, ja, mit irgendwie 65.000 Plätzen. Und haben darüber nachgedacht, da war League of Legends eine Weile im Rennen, das klappte dann nicht vom Timing, Counter-Strike, wie gesagt, war nicht in einem Status, dass man damals gesagt hätte, macht es, und sind dann immer auf den Punkt gekommen, naja, TI gibt's, und die waren dann auch in der Banner Royale Hall in Seattle mit ein paar tausend Leuten. Eigentlich glauben wir, dass Dota so von der Attention, die es kriegt, da funktionieren würde. Und haben dann angefangen, das zu planen. Und zwar das erste Ticketed-Event. Das heißt, wir haben überlegt dann, wie wir Pricing machen, und ich weiß noch ganz genau, wie wir, also wir haben so, sag ich mal, 30 Euro waren es, glaube ich, für ein normales Ticket, und dann wollten wir ein Premium-Ticket mit Essen. Und dann hatten wir als ersten Preis 75 Euro. Und dann haben wir mit ein paar Leuten, damals noch Freaks 4U und der Melk, der mittlerweile bei Johanna Thieves ist, der war damals doch bei Freaks 4U, und der kannte Dota halt relativ gut und hat gesagt, nee, das sehen die nicht als wertvoll an, den Preis müsst ihr verdoppeln. Und dann haben wir es halt verdoppelt, einfach weil er gesagt hat, ja, die Dota-Community, die haben ja damals Skins gekauft und schon so, die kaufen das nicht, wenn das so ist, das muss mehr kosten. Und so haben wir uns halt damals irgendwie das zusammengebaut und hatten dann, sie hatten so einen Business-Bereich, da waren dann die Premium-Leute, und dann haben wir irgendwie ein paar tausend Stühle im Infield gehabt und noch so ein klein bisschen Ränge, glaube ich.
Ja.
Und haben dann gedacht, okay, ja, so kriegen wir das irgendwie hin. Und dann haben wir Ticketverkauf gestartet, und der erste Tag war auch richtig gut, aber haben wir natürlich noch alles damals.
Das war ein wilder Aufbau, war das nicht das erste Jahr mit dem wilden? Nee, das war.
Genau, doch, das war ein wilder Aufbau, weil ich glaube, es war am Donnerstag.
Helene Fischer, ne? War das?
Nee, da war aber das Public Viewing halt. Das heißt, da war der ganze Innenraum voll. Und dann irgendwann war das Spiel zu Ende, und dann konnten wir rein, und dann hatten wir irgendwie so, weiß nicht, 20 Stunden oder so, um das aufzubauen. Und dann hat das auch gerade noch so geklappt. Und die hatten ja zum Glück, es ist ja eine Arena mit schließbarem Dach, sonst wäre es auch gar nicht gegangen. Konnte man dann das Dach schließen und so. Erstes Jahr war das Wetter auch noch gut, war später dann nicht mehr ganz so gut bei den anderen Editionen, die wir hatten. Aber der Ticketverlauf lief dann auch ganz gut. Ich glaube, wir haben so 15.000 Tickets verkauft oder so. Also immer noch wenig in einem großen Stadion, aber schon relativ viel. Und da haben wir das Event gemacht, und ich habe super wenig geschlafen, und ich weiß ja jetzt eine persönliche Story, die ich noch nicht erzählt habe, aber meine Frau war damit, also 2014, wir haben 2014, glaube ich, auch geheiratet. Ja, 10 Jahre dieses Jahr. Auf jeden Fall waren wir im Juni bei dem Event und wir haben zusammen im Hotel übernachtet, und ich weiß ja, ich war total fertig, ich habe wenig geschlafen, der Aufbau und so, und war dann irgendwann im Bett. Dann Samstag auf Sonntag war das, glaube ich, oder Freitag auf Samstag vor dem ersten Eventtag, hat mich dann irgendwann in der Nacht meine Frau geweckt und hat gesagt, so, ich bin schwanger. Ich dachte so, es ist schön, aber in dem Moment war das echt das Letzte, wo ich noch gerechnet habe. Es ist so mega stressig, dieses Event, und dann kommt noch die Nachricht dazu. Also war ja auch geplant und war schön, aber da kam halt dann alles zusammen. Und ich habe dann auch selber Sachen mit rausgetragen am Ende, weil wir mussten auch am Montag dann, also Montagmittag musste alles raus sein, weil am Montag das nächste Public Viewing war. Also da haben wir wirklich sau viel Arbeit reingesteckt, aber es hat am Ende gesagt, ey, das kriegen wir hin. Also wir können nicht nur Leute zu einer Arena bekommen, das hat der Katowice gezeigt, die haben aber kein Geld bezahlt, sondern wir kriegen das hin zu Ticketen und auch 6-stellige Umsätze damit zu erreichen. Und haben das dann, so, das war so Joint Venture in Frankfurt, was wir gemacht haben, und wussten dann, na, eigentlich wollen wir das die Jahre danach auch machen. Und dann hat sich Ende 2014, glaube ich, hat sich bei unserem Pressekontakt, bei der Info-E-Mail oder so, hat sich die Sabine, die arbeitet jetzt hier auch bei der Arena immer noch, von der Längstes Arena bei uns gemeldet und hat gesagt, würden gerne mit uns über E-Sport sprechen, die Längstes Arena. Haben wir natürlich gedacht, okay, endlich. Weil Frankfurt war cool, aber hier war immer klar, die Köln-Arena, so irgendwann müssen wir mal als Kölner Firma, wollen wir das irgendwann mal schaffen. Und haben uns mit denen zusammengesetzt, haben darüber gesprochen. Wir wussten ja, naja, Dota geht eigentlich nicht, weil wir sind in Frankfurt und das wollen wir auch nochmal machen. Können wir jetzt nicht direkt das Event moven? Müssen wir irgendwas anderes machen? Und das Counter-Strike hatte sich ja damals schon ein bisschen berappelt, weil Ende 2013 kamen die Majors, da war das erste auf der DreamHack Winter. Dann kamen irgendwann Skins und auf einmal ging die Zahl nach oben, das Spiel wurde besser.
Skin war wirklich Game-Changer zu dem damaligen Zeitpunkt. Also
es war von, boah, keine Ahnung, ob das im Spiel noch was wird, zu, okay, wir glauben, das kann 1,6 oder noch größer werden. Und haben dann darüber gesprochen, ob wir das machen. Und interessanterweise war nicht so, ja, nee, machen wir auf jeden Fall. Sondern da waren schon dann auch viele Widerstände. War ja auch 2014, da war dann erstmal die Frage, Shooter, auch noch Counter-Strike in Köln, in Deutschland, wo irgendwie die Killerspiel-Debatte immer mal wieder aufgekommen ist. Schwierig. Und können wir da überhaupt genug Leute bekommen? Wir hatten es ja auch noch nicht gemacht vorher. Es war ja für ein Spiel, das auch gerade so dann jetzt auch keinen großen Publisher-Support hatte, wie irgendwie Valve mit The International für Dota gegeben hatte, können wir das machen. Und haben dann aber auch halt einfach mit der Einstellung, mit der wir damals rangegangen sind, gesagt, okay, wir haben einen Case in Frankfurt gehabt, wir glauben, wir können was Ähnliches auch in Counter-Strike machen, haben das dann auch bei Valve gepitcht als Major, also damals gab es noch 3 Majors im Jahr, ich glaube, wir hatten in dem Jahr 2015 war Katowice ein Major im Februar, das hatten wir schon vorher gepitcht, das war 2014 ja auch schon eins gewesen, also wir hatten in Polen gesehen, da kommen Leute, da gibt es auch richtig gute Stimmung und dann haben wir quasi das Event zum ersten Mal gemacht, auch als Joint Venture, weil natürlich waren wir auch damals nicht an dem Punkt, wo wir gesagt hätten, ja, wir mieten jetzt einfach die Arena und kein Problem. Aber wir hatten den Vorteil, dass die das im Sommer machen wollten, wo sie ja hier relativ wenig haben. Also die haben, gibt kein Eishockey, die Konzerte sind auch eher in Stadien oder irgendwo Open Air. Das heißt, sie hatten auch was, wo sie was aufbauen wollten. Und also Stefan Löcher, der hier der Geschäftsführer ist, den muss man auch wirklich als Kölner, kennt man den. Der ist schon wirklich auch ein richtig guter Geschäftsführer, der die Arena immer in Bereiche bringt, wo sie noch nicht vorher waren, der immer Innovationen vorbringt. Und der wusste halt, ja, er will E-Sport machen. Und dann haben wir Joint Venture gemacht, wo wir quasi gesagt haben, okay, wir teilen uns einfach das Risiko oder die Upside. Gab es damals erst gesagt noch nicht, sondern es war eher so das Risiko, dass wir halt uns teilen, was das dann am Ende kostet. Wir hatten ja ein bisschen Sponsoreneinnahmen, aber natürlich auch relativ viele Kosten, hier das umzusetzen. Und so haben wir das dann zum ersten Mal gemacht, nachdem wir 2014 noch auf der Gamescom gewesen waren damit. Das war auch schon Major, glaube ich, aber noch viel kleiner natürlich. Auf der Gamescom hast du ja auch Fläche eher begrenzt. Ich glaube, Riot hat ja irgendwann mal 2000 Leute dahin gebaut, aber bei den Quadratmeterpreisen war das einfach nicht zu machen. Das heißt, da waren dann 350 Sitzplätze oder so. Noch nicht mal ansatzweise so viel, aber hatten wir damals schon gesehen, das kann funktionieren. Und haben gesagt, 2015 gehen wir dahin, haben am Anfang noch stark darüber nachgedacht, ob wir das irgendwie an die Gamescom andocken. Also war so eine Idee, die Leute tagsüber auf der Gamescom und abends bei uns, weil wir, wie gesagt, damals jetzt noch nicht mit der Einstellung rangegangen sind, wir machen so ein Event und die kommen da einfach hin. Sondern da war eher so, naja, nimmt man Gamescom-Besucher auch noch mit. Haben es dann aber doch separat gemacht und ja, war ein super erfolgreiches erstes Jahr und haben es dann eigentlich immer, ich glaube, die ersten 3 Jahre als Major oder ersten 2. Naja, zumindest am Anfang war es noch ein Major, dann irgendwann nicht mehr, aber hatte sich dann schon den Status erarbeitet, dass es relevant genug ist. Haben es dann auch immer so im Sommerzeitraum gelassen. Dieses Jahr sind wir mal relativ nah an der Gamescom, was nicht anders geht, aber versuchen es eigentlich eher zu vermeiden. Also sind da auch immer im engen Austausch mit der Köln-Messe, weil wir wissen, das kannibalisiert sich eher, als dass man davon profitiert. Aber ja, also Köln ist natürlich als Stadt auch super, ne? Ist gut angebunden. Wir haben viele Leute, die dann aus Holland hierher fahren oder aus Frankreich oder auch Flüge aus UK sind ja relativ günstig. Das heißt, es war im Gegensatz zu Katowice, was ja immer sehr polnische Audience hatte, einfach weil es auch nicht so leicht zu erreichen ist und weil es natürlich nicht den gleichen Appeal hat wie jetzt irgendwie Köln im Sommer, hat man hier eigentlich immer sehr stark europäisches Publikum dann schnell gefunden und auch Leute, die aus ganz Deutschland kamen. Und ja, haben es einfach jedes Jahr größer gemacht. Klar, jetzt ist schon die 10. Edition, ist natürlich dann, hat sich echt, echt krass entwickelt und steht ja mittlerweile auch für sich selbst. Also jetzt auch ohne Major, wenn man Leute fragt, kommt eigentlich schon häufig die Meinung, ja, die wichtigsten Counter-Strike-Turniere sind die 2 Majors, aber dann Katowice und Köln auf jeden Fall auch.
Was hat das denn intern mit der Stimmung gemacht? Also ihr habt ja Ewigkeiten darauf hingearbeitet, irgendwie E-Sports groß zu machen, diese ganzen Leute hervorzubringen, sondern irgendwann Katowice. Und die Hütte ist voll. Sagst du ja, okay, war natürlich nicht ticketed, aber war ja trotzdem voll. Und dann habt ihr ja diesen ersten Ticketed-Versuch gemacht, okay, wir können noch was verkaufen. Und dann irgendwie natürlich als Kölner in Köln. Aber war dann so schon, ich sag mal jetzt in Katowice, wo du so eine Arena mal voll gemacht hast. Und das waren dann alle einfach so auf so einem High und beflügelt. War das so dieses, oh shit, wir sind irgendwie da, wo wir mal hin wollten, wir haben hier was? Oder wie war das, also wie war der Hype damals einfach auch intern?
Ja, also ich glaube, Katowice war schon ein wichtiger erster Punkt. Wir hatten ja damals auch ein polnisches Office, also auch für die Leute, die gerade in Polen waren, das so sozusagen zu Hause zu haben, hat echt schon eine Menge mit ihnen gemacht. Und vor allem auch, ich glaube, das, was ja auch heute immer noch Teil der Diskussion ist, dass wir nicht nach Warschau gegangen sind, sondern dass wir halt in Katowice waren. Dass also auch eine kleine Stadt sich sozusagen das bauen kann und dass die Leute da hinkommen, genau für unseren Content. Also das war gerade für die polnischen Mitarbeiter schon super und für uns natürlich so als erster Punkt. Ich glaube, Köln war schon noch mal besonders. Also ich erinnere mich auch einfach an den ersten Tag noch sehr genau, als es da losging am Freitag, weil einfach wir so viel mit der Stadt verbunden haben, weil du halt, du warst nicht irgendwo im Hotel oder so und du konntest auch deinen Freunden sagen, hey, komm mal vorbei und wir sind hier. Ja, und ihr müsst nicht irgendwo hin, sondern alle, die so lange in dieser Stadt schon gelebt haben, konnten da jetzt hin und haben sozusagen im gleichen Atemzug wie der andere Content, der da irgendwie die Arena ausgeführt hat, stattgefunden. Also das war schon extrem wichtig und ich glaube, gerade so in der Phase, sage ich mal, nach der Weltwirtschaftskrise, wo es auch nicht so klar war, wo das hingeht und wo so gerade Online-Audiences auch nicht besonders greifbar sind, hat das dann schon gezeigt, okay, da ist was. Also diesen Sport gibt es und das ist ja das, was wir auch immer Leuten sagen, auch wenn jetzt irgendwer sagt, so E-Sport Winter und so, gibt es sicherlich viel, was man darüber diskutieren kann. Aber ich meine, komm hierher, guck dir das an, das ist ausverkauft. Hier sind 15.000 Leute, die das richtig geil finden und die einfach das als Sport begreifen. Und das war also, das war der entscheidende Punkt, der dann eigentlich auch gesagt hat, okay, das geht in die Richtung, in die wir es immer haben wollten und wir können da auch in Arenen gehen. Ich glaube, wir haben damals noch stärker über das, was wir vorhin schon gesprochen haben, über diesen, ne, irgendwann wird es irgendwie wie Fußball, weiß nicht, jede Woche in der Arena und so, was die Overwatch League da ja auch versucht hat zu bauen, was damals dann schon ein bisschen fraglich war, ob man jetzt Home and Away Games und City Franchises und so, ob das jetzt wirklich alles genauso wie der Sport sein muss. Aber es hat zumindest gezeigt, dass die Leute genau dafür anreisen, was sie ja vorher nicht gemacht haben. Wir haben immer Gamescom mitgenommen, wir haben immer CeBIT mitgenommen. Ja, da waren die Leute aber hauptsächlich wegen der Messe und dann auch für E-Sport. Und dass es hier wirklich eine Bewegung gab von Leuten, die auch angereist sind. Ja, also vor allem, dass Leute angereist sind, dass sie Geld in die Hand genommen haben, um zu so einem Event zu gehen und dort zu sein. Das hat viel auch, glaube ich, so intern einfach gezeigt, ja, okay, die Wirtschaftskrise war jetzt ein Einbruch, aber der Trend ist immer noch nach oben langfristig.
Was habt ihr noch in Store? Also was kommt? Wir haben ja jetzt gesehen, du hast ja auch jetzt gerade wieder die ersten Fanclubs, die aufmarschiert sind. Also es wächst ja auch, es ist ja vom Engagement her auch einfach, wie du schon sagst, ist ja einfach so das Event. Und ich finde auch, ne, für mich war immer Katowice und Köln sind für mich auch einfach extrem besonders. Also ich bin auch super gern hier. Stimmung ist phänomenal, Fandom wächst. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, ne? Du erinnerst dich ja auch an Big kommt ins Finale, da wurde ja ganz Köln abgerissen mit Auto, Corso, also richtig absurd für E-Sports-Verhältnisse eigentlich. Und jetzt Maus in der Arena, ich bin einfach mega gespannt, wie das abgeht. Aber also, was habt ihr noch so geplant? Was kann man da noch draufsetzen?
Ja, es ist ein guter Punkt und wir haben eine Zeit lang haben wir ja sehr stark versucht zu wachsen, indem wir einfach mehr Events gemacht haben, also mehr von diesen Events woanders. Ich glaube, da haben wir jetzt schon gemerkt, dass das nicht unbedingt die Strategie ist. Also klar kommen irgendwie auch neue Spiele dazu und dann gibt es mal für, sag ich mal, einen neuen Titel wie Rocket League noch irgendwie Events, die stattfinden. Aber hier wollen wir jetzt eigentlich eher versuchen, das Event selber noch zu vergrößern. Also wir sehen natürlich auch, was andere Sportarten dann teilweise, wenn du dir so Golf-Events wie The Open anschauen oder anschaust, wo dann einfach alles sozusagen sich um diesen Sport dreht. Und wir wollen hier vor allem versuchen, das auch noch zu ermöglichen, dass es halt neben, sag ich mal, dem Kernevent, neben dem Kernspielen, die man sich hier anschaut, es Dinge zu tun gibt, die darüber hinaus spannend sind. Die müssen wir gar nicht unbedingt selbst machen. Also Big zum Beispiel, die haben ja eine Party am Samstagabend hier. Mhm. Da sind wir jetzt nicht involviert, aber das ist cooles Zeug, ja, wo die Leute auch hinkommen können, die hier sich das anschauen. Natürlich das Business-Element, dass wir vielleicht irgendwann versuchen, auch noch mehr einen Konferenzgedanken vor dem Event selber hinzubekommen, dass man auf der B2B-Seite noch mehr macht. Die Arena selbst ist natürlich irgendwann begrenzt einfach von der Anzahl der Leute, die hier sind. Wir glauben aber nicht, also kann man natürlich drüber nachdenken, naja, wir waren schon mal in der Commerzbank Arena, können wir nicht wieder ins Stadion gehen? Aber das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, das haben wir auch in Brasilien ehrlich gesagt gesehen, wo wir kurz drüber nachgedacht haben, gehen wir da jetzt in Fußballstadion? Also eine Arena irgendwie mit 15.000, 20.000 Sitzen ausverkaufen ist die eine Sache. Dann irgendwie ein Stadion mit 60.000 ist dann schon nochmal echt viel, viel mehr. Und ein halbvolles Stadion mit 30.000 Leuten ist halt trotzdem nicht genauso gut wie, sag ich mal, eine komplett gefüllte Arena, die vielleicht nur 15.000 Sitzplätze hat.
Ich erinnere mich noch so an ein Gespräch mit Ralf, 3, 4, 5 Jahre vielleicht schon her, wo er gesagt hat, was wir unbedingt als ESL damals noch schaffen wollten, mehr Festivalcharakter mit vor der Arena im Prinzip noch mehr geilen Aktivierungen, dass auch Leute, die vielleicht gar nicht in der Arena drin sind, zwangsweise, weil ausverkauft ist, trotzdem eine geile Zeit haben und das als Meet and Greet haben. Ich meine, es passiert ja jetzt mittlerweile schon mehr
vor Ort. Ist ja auch so ein bisschen Katowice, ne? Wenn du dann guckst, dass du, also das finde ich immer so faszinierend, weil du hast ja das Gefühl, dass diese ganze Stadt eingenommen ist von E-Sports-Fans. Es ist alles gebrandet. Es sind riesige Werbebanner auch überall. Du hast ja Public Viewing dann an mehreren Stellen auch irgendwie in der Stadt. Auf jedem Screen, auch in Hotels und so, läuft eigentlich das Turnier. Also es ist einfach, das ist ja schon, ich glaube, so die Richtung, ne? Ist das dann auch was für Köln?
100%. Also ich glaube, was der größte limitierende Faktor in Köln ist, dass die Arena so zentral ist. Also sie hat nicht die Nebenflächen, die wir jetzt an anderen Bereichen hätten. Wir waren ja zum Beispiel in Rio, haben wir ja neben der Arena ein riesen Fanfest aufgebaut. Das hatte auch ein paar negative Aspekte, weil es einfach so cool draußen war, dass die Leute eher dort waren als in der Arena. Aber das wäre so eine Möglichkeit, die wir auch haben. Und in Katowice, klar, haben wir diese große Halle, wo wir noch eine Menge daneben machen können. Das gibt's hier in Köln einfach nicht. Und die Messe ist nah, aber sie ist halt auch nicht so nah, dass es wirklich dazugehört. Das heißt, wir würden eigentlich schon gern noch mehr Content machen, aber sind hier ein bisschen limitiert. Einfach mit der Anzahl der Nebenflächen. Was glaube ich immer die Limitierung, ehrlich gesagt, der längste Arena. Egal, was sie machen, sie sind halt immer ein bisschen beschränkt, weil halt drumherum noch, also klar gibt's Büros und sehr starke Einschränkungen, was man da aufbauen kann. Alles ist irgendwie abschüssig. Das kannst du auch nicht wirklich aufbauen und so. Aber klar, also gern würden wir eigentlich noch mehr solche Sachen machen, auch wie wir in Katowice das hatten, wo wir es ja Nebenbühnen gab, wo andere Spiele noch stattgefunden haben oder wo einfach Leute dann die, sag ich mal, Creator das irgendwie nutzen können für eine bestimmte Sache. Ist halt nur leider in Köln immer ein bisschen schwierig, weil einfach die Arena für sich super ist, aber drumherum es halt sehr starke Begrenzungen gibt.
Ich weiß nicht, ob wir da jetzt bei dem Punkt erstmal einen Haken dran machen. Ein Thema, was mich noch interessieren würde, Richtung Ausblick, weil wir auch jetzt schon, wir sind jetzt schon Richtung Stunde.
Du guckst auch immer auf die Uhr, ich gucke auch schon mal mit dir auf die Uhr, du hast gleich noch einen Termin.
Richtung Stunde, ich hätte jetzt dann nochmal so Ausblick in die Zukunft für die EFG. Der EWC läuft gerade, ihr seid Generalunternehmer, wenn ich das, wenn man das so sagen darf, oder ist auch offiziell vielleicht so. Für den EWC, das wird sicherlich sehr viel Geld von dem, was ich so mitbekomme, ich weiß nicht, was davon offiziell ist und was nicht, sehr viel Geld in die Kassen spülen. Zumindest Umsatz erstmal. Ja. Was ist sonst so eure Ausrichtung neben dem EWC? Weil es ist ja schon etwas anderes, vielleicht auch herausfordernderes Konstrukt im Verhältnis zu früher. Also mit allen Vor- und Nachteilen, logischerweise.
Ja, absolut. Also ich glaube, wir haben zwei Komponenten. Zum einen haben wir natürlich das Kern-E-Sports-Business, wo wir für verschiedene Spiele Turniere machen. Da haben wir ja auch gerade nach der E-Sports Engine Acquisition haben wir eigentlich alle relevanten Ökosysteme, die wir machen, von denen viele sich jetzt auch in eine Richtung transformieren, die eher so ein bisschen hybrid ist, also die keine reine Auftragsarbeit ist für den Publisher, sondern wo wir auch ein gewisses Risiko nehmen, aber dann auch, sag ich mal, kommerzielle Opportunities bekommen, um das nach oben zu bringen. Also was man schon stark merkt, auch auf der Publisher-Seite, ist, dass dieser Run, den es irgendwann mal gab, von jeder muss seinen eigenen E-Sport machen und der muss richtig groß sein und Overwatch League Level of Investment, dass der schon ein bisschen gedämpft ist, was auch okay ist. Also, weil ich glaube, die Erwartungen, die daran geknüpft wurden, auch an die Valuation so einer Franchise von 20, 30 Millionen oder was auch immer, die waren halt einfach viel zu hoch. Also vielleicht kommen die irgendwann mal, aber das ist natürlich auch nicht sustainable, wenn man auf Dauer immer sowas baut. Deswegen ist da, glaube ich, schon ein Schwenk auch eher zu sagen, naja, E-Sport ist auch ein supportive Business, was irgendwie die Aufmerksamkeit für unser Spiel aufrecht erhält, aber nichts, was jetzt so ganz standalone wie andere Sportarten funktioniert. Und dadurch ändern sich da ein bisschen auch die Geschäftsmodelle. Wir haben natürlich auch viele Möglichkeiten, Sachen zu enablen, weil wir einfach DreamHack Festivals haben, wo die Leute schon hinkommen, wo wir Spiele hinbringen können. Das ist mal die eine Sache. Und die zweite Sache ist natürlich, dass wir mit der Faceit-Plattform relativ große ein digitales Produkt haben, was wir auch auf andere Spiele ausrollen wollen, was sehr groß und stark ist im Bereich Counter-Strike. Wir haben Overwatch 2 gelauncht. Da gibt es dann auch zusätzliche Sachen, gibt Faceit Watch, ich weiß nicht, ob das Leuten so ein Begriff ist, aber wo man quasi verschiedene POVs, also wo wir versuchen, dass die E-Sport-Erfahrung noch mal ein bisschen für eine bestimmte Zielgruppe auch besser zu gestalten. Also das sind, glaube ich, so die Sachen, an denen wir arbeiten. Aber klar, so ein Kernpunkt ist natürlich eine Sache wie der eSports World Cup und die Sachen, die dort passieren, wo man auch sagen muss, dass es, also das habe ich jetzt auch nicht erlebt, noch nie erlebt in meiner Zeit im eSport, dass wirklich auch sich auf einem Regierungslevel so ein großer Fokus auf eSport, auch so eine große Expertise herrscht. Dass hier kommt jetzt heute mal die Bürgermeisterin, aber ansonsten ist es ja doch eher ein bisschen mit Abstand betrachtet das Thema, ist ja auch wieder E-Sport als Sport anerkannt. Gemeinnützigkeit ist ja immer, wo funktioniert ja jede Wahlperiode nicht. Und das Thema. Zu sehen, dass das komplett anders ist, so ein Fokusthema, das ist natürlich auch cool. Ich glaube, es wird halt auch abstrahlen. Also wird auch abstrahlen auf den Rest der Welt. Einfach.
Habt ihr denn, oder wen seht ihr denn derzeit noch als Mitbewerber auch so auf dem Markt? Weil wenn ich mir jetzt die EFG angucke, die eine oder andere Sache ist ja jetzt schon mal zusammengegangen. Ne? DreamHack war ein Prozess, Faceit, Riesenprodukt auch, wie du schon sagst, digital vor allem noch dazu gekommen.
Ja, ein paar gibt es ja noch, ne?
Genau, es gibt noch ein paar, klar. Wir haben natürlich Blast, die in Counter-Strike, also das ist jetzt auch eher, die sind jetzt kein echter Gegner, sondern wir machen halt beide Counter-Strike-Turniere und ist auch vollkommen okay. Also fragen wir uns ja immer mal auch Leute, die uns auch teilweise unterstellen, Monopolansprüche zu haben, haben wir gar nicht. Also wir hätten nicht den Anspruch, alle Counter-Strike-Turniere zum Beispiel zu machen. Insofern ist es schon okay, dass das gibt. PGL ist auch, die produzieren ja The International, sind auch im Counter-Strike-Bereich in Zukunft wieder. Und dann sage ich mal auf regionaler Ebene immer noch ein bisschen. Ne? Also VSPO in China sind jetzt auch eher Teil der Servi-Familie, aber dann gibt es natürlich die IO Esports, heißen die, glaube ich, ehemals Mineski. Also sage ich mal, so in den Regionen gibt es da noch ein paar Wettbewerber. Also, aber da gibt es auch keine Dominanzansprüche, wo jetzt irgendwie das Ziel wäre, das alles aufzukaufen, sondern wir machen einfach die Sachen, die wir für richtig halten und sind da, glaube ich, auch gerade in Bereichen wie Counter-Strike, also mit Wettbewerbern, wenn es jetzt kein ruinöser Wettbewerb wird, wo sich alle in Bereichen überbieten, die nicht sustainable sind, ist das, glaube ich, auch immer gut, weil wir natürlich Sachen sehen können, die Blast machen und sie sehen Sachen, die wir machen und so wird es eigentlich dann für alle ein bisschen besser, weil natürlich auch Innovationen immer mal von außen kommen, ja, die man irgendwie selbst nicht so auf dem Schirm hat, wo man merkt, hey, das funktioniert richtig cool, lass uns das doch mal genauso machen.
Wie hoch gewinnt Maus denn das Finale am Sonntag?
Also es ist schon bitter gewesen für Maus, dass sie schon Turniere gewonnen haben in letzter Zeit, aber eigentlich immer die, wo so nicht eine riesige Crowd waren, ja, ESL Pro League jetzt zum Beispiel. Und ich wünsche mir schon, dass Mausports relativ weit nach vorne kommt, nicht weil ich glaube, dass das irgendwie jetzt einen Unterschied machen würde hier für die Fans, sondern weil es einfach so eine coole Story ist, dass man sich Spieler über ein Akademiesystem sucht und habe jetzt nichts gegen die Spieler in den anderen Teams, aber manchmal sind es ja schon Starspieler, die dann viel, viel Geld transferiert werden. Aber Mausports hat das einfach gebaut. Und die haben dann auch immer wieder Spieler abgegeben, die jetzt bei FaZe oder anderen Teams relativ erfolgreich sind. Aber dass die es einfach schaffen, so dermaßen gut im Scouting zu sein, das ist schon absoluter Respekt. Insofern würde ich mir wünschen, dass das sich dann auch eben mal in so einem Cologne-Sieg zum Beispiel äußert.
Wird schwer heute, aber schauen wir mal.
Ich würde es total feiern. Grüße gehen raus an Jan und das ganze Team dahinter und so. Ne? Ich glaube, der ist da auf heißen Kohlen unterwegs.
Ja, so, wir lassen dich gehen. Ich glaube, du musst los.
Er hat noch eine letzte Frage, der war
ja, ne? Genau, die kommt ja jetzt. Ja, die kommt doch natürlich.
Hörte sich so an. So
nein, es gibt ja immer, es gibt
weiß
immer
ich zwei. Weiß ich doch nicht, kenne dich kaum.
Es gibt ja immer zwei letzte Fragen.
Also, okay.
Wir lassen dich jetzt gleich gehen, weil du hast ja noch einen wichtigen Termin. Jetzt ist, ne, die erste Frage ist, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Was wir dich jetzt nicht gefragt haben, wo du aber sagst, oh, das muss ich aber unbedingt noch erzählen. Und die zweite wäre dann natürlich nach der Person, die du uns empfehlen würdest, die du ja schon beantwortet hast. Und die dritte wäre eigentlich noch, warum bist du eigentlich der Flying DJ? Ja,
die Frage haben wir wirklich noch nicht.
Die sorry, das ist genau, das waren genau. Die drei Fragen.
Fangen mit dem Flying DJ an vielleicht. Also es war so, ich glaube Ende der 90er, E-Mails kamen auf, man musste irgendwie einen Namen eingeben für die E-Mail, die man da jetzt verwendet. Und ich glaube, so in meinem Umfeld hießen Leute Blue Panther und so. Ich dachte so, okay, wie kann ich jetzt irgendwas machen, was genauso mega cool ist? Ob das jetzt erfolgreich ist, weiß ich nicht.
Es ist auf jeden Fall speziell.
Ja, absolut. Und werde auch immer gefragt, ob ich wirklich DJ bin. Naja, ich benutze ihn nicht mehr so oft.
Bist du wirklich DJ? Namen. Legst du auf?
Nee, überhaupt nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, warum ich den ausgewählt habe. Naja, egal. Das habe ich so gemacht. Genau, dann, was ich vielleicht noch sagen wollte, also ich glaube, immer wieder, weil wir schon auch das Thema Ausbildung hatten, also bei uns bewerben sich auch mal Leute, was ich einfach sagen will, ist, es gibt so viele Möglichkeiten, sich im E-Sport irgendwo zu engagieren und ich will keinem empfehlen, sich ausbeuten zu lassen und ewig für gratis arbeiten. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, was zu machen, irgendwo mitzuarbeiten, um einfach zu zeigen, man findet das wichtig, man findet das cool. Wenn ich Bewerbungen bekomme von Leuten, die sagen, hey, sind mega interessiert im E-Sport-Bereich, aber da ist null irgendeine Art von Engagement, weder irgendwie mal bei einer LAN mitgeholfen, noch bei sich irgendwo mal bei einer Organisation engagieren, das finde ich dann schwierig. Und da muss ich nur sagen, ist doch so einfach. Also es gibt so viele Leute, die einfach danach suchen. Und ich erwarte nicht, dass jemand 40 Stunden arbeitet als Praktikant irgendwo ewig. Aber das ist, glaube ich, einfach was ich wichtig finde. Wenn man in dem Bereich will, dann findet man Möglichkeiten. Und dann findet man auch, glaube ich, gut raus, was einem Spaß macht und was einem nicht Spaß macht. Genau. Und ja, wer sollte in den Podcast kommen? Also ich hab schon gesagt, ich meine, Sebastian Weißhaar, Baschi, sein Nickname benutzt er, glaube ich, auch nicht mehr so häufig, aber die Alten kennen ihn noch unter dem. Der seit Anfang an dabei ist, der hat ja WC3L mitgegründet und also wirklich jemand, der ewig schon im E-Sport dabei ist, aber in der Öffentlichkeit für mich gefühlt gar nicht auftritt. Ich habe noch ein altes Interview, wo ich ihn mal auf IEM Hannover 2008 interviewt habe, aber sonst taucht er quasi nicht auf. Insofern, ich glaube, es wäre cool für die Leute, ihn auch mal zu hören und mal zu verstehen, okay, da gibt es welche, die haben noch keine E-Sport Lifetime Awards, aber die sind trotzdem einfach, sag ich mal, Teil der E-Sport-Geschichte, so ein ganz großen Anteil und von denen sollte man auch mal
hören. Der hat auch irgendeine wichtige offizielle Rolle bei euch, oder?
Genau, also ist President Esports, das heißt, er verantwortet quasi unser E-Sport-Geschäft von, sag ich mal, den Produkten bis zu den Operations drumherum. Also absolut wichtig, genau. Ich glaube, er steht nicht gerne in der Öffentlichkeit, aber vielleicht in dem Podcast.
Ja, fragen wir.
Was ist heute für ein Datum? 16.8. Ja, gerade heute Geburtstag, also die Ausstrahlung der Folge ist ja später, deswegen das nochmal kurz zum Verständnis. Happy Birthday.
Happy Birthday.
Genau.
Ja, und danke dir. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Voll.
Und
wir drücken mal auf die Daumen.
Wir drücken mal auf die Daumen. Wir wünschen dir, dir auch ein schönes Event. Und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss. System shut down.